Ja, wir haben ja seit mittlerweile geraumer Zeit auch das zweite Gnadenwerk betrachtet. Und wir wollen heute nicht nur fortfahren damit, sondern wir wollen auch mit dieser Stunde diese Betrachtung abschließen. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn man das alles in engerer Zeit hätte betrachten können, aber es ließ sich nicht einrichten. Wir haben diese Erfahrung auch von verschiedenen Seiten betrachtet. Wir haben betrachtet, was darunter überhaupt zu verstehen ist. Wir haben betrachtet, warum diese Erfahrung überhaupt notwendig ist. Wir haben auch gesehen, wer diese Erfahrung machen kann und wie. Wir haben auch betrachtet, was sich im Wesen des Kindes Gottes verändert, was sich im Leben verändert durch diese Erfahrung. Natürlich könnte man viele andere Dinge auch noch betrachten. Wir haben auch verschiedene Beispiele im Wort Gottes betrachtet. Männer Gottes, die voll Heiligen Geistes waren, wie sie auch gelebt haben. Ich denke auch an Paulus, dem seine wichtigste Frage war: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Wir haben auch die Frucht des Geistes betrachtet. Wir haben die Gaben des Geistes betrachtet, die er auch den geheiligten Kindern Gottes geben möchte. Und jetzt sind wir zu dieser letzten Stunde angelangt. Und jemand fragte mich, wann wir denn endlich fertig werden mit der Betrachtung dieses Werkes. Und ich möchte die Antwort hier geben: niemals. Zum einen, weil so eine Fülle in dieser Erfahrung liegt, dass wir das niemals ausschöpfen können. Und zum zweiten, weil es zum Evangelium gehört. Und solange das Evangelium verkündigt wird, solange soll auch diese Wahrheit verkündigt werden. Und ich wünschte, dass wir erkennen möchten den Wert und die Wichtigkeit dieser Erfahrung. Und mir ist ein Satz so hängen geblieben von der Lagerversammlung. Ein Bruder sagte so, dass das erste Gnadenwerk oder die Bekehrung, die ist für die Seligkeit, und das zweite Gnadenwerk oder die Heiligung, die ist für das Leben. Und das fand ich sehr interessant. Es ist auch wirklich so, wenn ein Mensch sich zu Gott bekehrt und gleich stirbt, vielleicht am nächsten Tag, und er sich rein erhalten hat, dann ist er beim Herrn. Das ist Wahrheit. Er ist rein, er ist weiß gewaschen und er darf zum Herrn eingehen. Aber eins ist auch klar: bei einem jeden von uns, die wir hier sitzen, die wir zuhören, die wir zuschauen, war es nicht so. Sondern zwischen dem Tag, wo wir Heil und Erlösung fanden und wo die Ewigkeit beginnt, da liegt das Leben. Und für dieses Leben brauchen wir diese Erfahrung. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen die Erfüllung des Geistes. Sonst werden wir es nicht schaffen. Das Wort für heute habe ich überschrieben: das völlige Leben. Und ich wünschte, dass die zwei Zeugen, das Wort Gottes und der Geist Gottes, auch zu uns reden möchten, auch in dieser Stunde, dass sie in uns das Sehnen wecken möchten nach dieser Erfahrung. Und wenn wir sie haben, dass unsere Herzen mit Dank erfüllt werden, aufs Neue mit Dank erfüllt werden für das, was Gott an uns getan hat. Und das Schriftwort für heute finden wir in Johannes 10, Vers 10. Und zwar im zweiten Teil, Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Das sagt Jesus selber: Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Und wir alle, wir kennen dieses Wort, wir kennen es auswendig und wir verstehen darunter, dass der Herr gekommen ist, uns das Leben geschenkt hat, das geistliche Leben, und dass er es uns an nichts mangeln lässt. Und Gott sei Dank ist es so. Und Jesus spricht hier in diesem Kapitel von den Schafen, von dem Hirten, von dem guten Hirten, der er selber ist. Und er sagt auch, dass er die Tür ist zu dem Stall, in den seine Schafe eingehen sollen. Und das finden wir im Vers 7. Da sagte Jesus noch einmal zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Vielleicht noch Vers 9. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Also nur über Christus ist Erlösung möglich. Nur über Christus werden wir hinzugetan zu seinem Volk, zu seiner Gemeinde. Es gibt keinen anderen Weg. Und wir können es uns anders reden, aber letztendlich, das ist der einzigste Weg, der möglich ist. Und Jesus geht dann weiter. Und im Vers 27 lesen wir dann so: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Das ist ein wunderbares Wort. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und ich musste so dran denken, an das Schaf aller Schafe, an das Lamm Gottes, wie es gehorsam war, schon als er beim Vater noch war, gehorsam. Er wollte gehen, um die Menschheit zu retten. Und auch auf der Erde, er war gehorsam bis ins Kleinste. Er suchte immer wieder die Nähe des Vaters, um auch seine Stimme zu hören, und er folgte. Wie der Vater ihm sagte, so tat er. Und Jesus sagt selber: Ich bin gekommen, den Willen des Vaters zu erfüllen. Und im Garten Gethsemane betete er: Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er war gehorsam, ein gehorsames Schaf. Er war wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird, so heißt es im Wort Gottes. Er war Gott völlig übergeben, ganz in seinem Willen ruhte er. Und solche Schafe wünscht sich der Herr, die ganz in seiner Hand liegen, die auf seine Stimme hören und die auch folgen. Das, was der Herr möchte, das tun sie. Sie folgen ihm, wohin es geht. Solche Schafe, Schafe des Gehorsams, möchte der Herr haben. Und in diesem Zusammenhang wird das Wort, sagt Jesus das Wort: Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Und wir wollen festhalten, dass es hier um zwei Dinge geht. Es geht hier einmal um das Leben und einmal um volle Genüge. Und für beides ist der Herr gekommen. Damit dass es wirklich zwei Dinge sind, das möchte ich aus Schlachter lesen. Da wird es ein bisschen deutlicher. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Also Leben haben und Leben im Überfluss haben. Und ich denke, wir wissen alle, es gibt keine Steigerung von Leben. Entweder ich habe Leben, und wenn ich sage, ich habe Leben, kann niemand von euch kommen und sagen, ich bin lebendiger wie du. Und wenn jemand tot ist, kann man nicht sagen, der andere ist noch toter. Es gibt Leben und es gibt Tod. Die zwei Sachen, entweder ich bin lebendig oder ich bin tot. Und so ist es auch im Geistlichen. Entweder ich habe Leben oder ich bin tot. Und es gibt keine Grauzone dazwischen, dass wir sagen, ja, ich bin doch gut und ich bemühe mich doch, sondern entweder wir haben Leben oder wir sind tot. Die zwei Dinge gibt es. Und somit kann hier auch nicht von einer Sache die Rede sein. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und Leben im Überfluss haben. Damit wir es noch mehr erkennen, möchte ich die englische Übersetzung lesen. Da heißt es so: Ich bin gekommen, dass sie das Leben und das völlige Leben haben. Oder wir können auch sagen, das Leben und das vollkommene Leben haben. Einmal, Jesus ist gekommen, um Leben zu schenken. Wir waren tot, wir waren in Sünden. Mit der ersten Sünde, die wir in unserem Leben begangen haben, absichtlich, willentlich, mit vollem Bewusstsein, seitdem sind wir von dem Herrn getrennt gewesen, von Gott getrennt. Und wir haben viele Jahre darin gelebt, ohne Hoffnung, wir waren verloren. Und Paulus bringt es an die Epheser so zum Ausdruck, wollen wir es mal lesen, Epheser 2, die Verse 1 bis 5. Auch euch hat er auferweckt, da ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst lebtet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit in den Kindern des Ungehorsams wirksam ist. Unter ihnen haben auch wir alle einst in unseren selbstsüchtigen Begierden gelebt und folgten unseren Trieben und unserem eigenen Willen und waren von Natur Kinder des Zorns, genau wie die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir durch die Sünden tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnaden seid ihr gerettet worden. Und wie dankbar können wir sein, dass Christus lebendig gemacht hat, dass er uns errettet hat. Und mir ist es hier so wichtig geworden, aus Gnaden seid ihr gerettet worden. Wir können nicht sagen, ich bin doch so ein moralischer Mensch, ich tue doch so viel Gutes und ich habe es einfach verdient, gerettet zu werden. Oder dass wir sagen, ich habe schon so viele gute Taten getan und ich habe es verdient, dass der Herr mich rettet. Auch umgekehrt können wir nicht sagen, ich habe in meinem Leben so viel Leid erfahren, darum habe ich ein Recht, gerettet zu werden. Wir haben nur ein Recht, wir hatten nur verdient den Tod. Ein jeder Einzelne von uns hat nur den Tod verdient und sonst absolut gar nichts. Und es ist nur die Gnade Gottes, nur die Gnade Gottes allein, die uns gerettet hat. Und darum brauchen wir uns auch nicht auf die Schulter zu klopfen, sondern es ist alles Gnade. Und selbst wenn wir dem Herrn dienen, alles, was er uns gibt, all die Verheißungen, alle Gebetserhörungen, alles, was wir haben kein Recht darauf. Es ist Gnade. Es ist alles Gnade, die der Herr uns zuteil werden lässt. Der Herr, der Hirte, er liebte seine Schafe und gab sein Leben für sie. Und was unmöglich schien, das wurde wahr. Der Herr schuf eine Errettung für viele und in ihm dürfen wir leben. Aber Jesus ist gekommen, damit wir auch volle Genüge haben sollen, dass wir völliges Leben haben sollen, vollkommenes Leben haben sollen. Und ich möchte unseren Blick auf das Alte Testament lenken, das hier ein Schattenbild ist, auf das Neue Testament und insbesondere auf die Wüstenwanderung. Und wir wissen ja um das Volk Israel, wie es in Ägypten war. Ich möchte das nicht lesen. Wie sie versklavt waren, wie sie geschlagen wurden, wie sie arbeiten mussten. Ihre Kinder wurden im Nil ertränkt. Sie haben viel Leid erfahren müssen. Sie wurden geschmäht und verachtet. Und sie schrien um Hilfe. Und der Herr, der erhörte, er sandte einen Mann, einen Mose, der das Volk ausführte aus Ägypten über das Rote Meer in die Wüste. Neutestamentlich können wir sagen, dass der Herr durch das Blut Christi, durch das Rote Meer, durch das Blut Christi errettet hat, hindurchführt, aus dem Reich Satans in das Reich Gottes setzt, aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichts. Und das möchte der Herr mit einem jeden Menschen. Das ist der Wille Gottes für einen jeden Menschen. Die Frage ist, ob man sich dafür öffnet. Und Jesus sagt selber von sich, dass er das Licht ist. Und wir wollen das lesen in Johannes 8, Vers 12. Johannes 8, Vers 12. Wieder einmal redete Jesus zu ihnen und sagte, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, hier haben wir es wieder von der Nachfolge, der irrt nicht in der Finsternis umher, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus, und ich bin in die Welt gekommen. Und ich musste so daran denken, als Jesus auf die Erde kam, als Kind. Und es heißt, und es war kein Raum in der Herberge. Das Licht, es war da, aber die Tür war geschlossen. Und es bringt nichts, wenn Licht brennt und die Tür ist verschlossen und das Licht kann nicht hineinleuchten, sondern man muss die Tür auftun, selber auftun, damit das Licht hineinstrahlen kann. Jesus ist das Licht. Und was mir auch noch so interessant war, das war, ist 5. Mose 5. 5. Mose 5, die Verse 2 und 3. Der Herr, unser Gott, hat am Horeb einen Bund mit uns geschlossen. Nicht mit unseren Vätern hat der Herr diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir heute hier sind und alle leben. Das ist mir auch so wichtig geworden. Für uns persönlich ist es überhaupt nicht wichtig, ob Gott einen Bund mit unseren Kindern geschlossen hat. Für unsere Seele meine ich jetzt persönlich. Oder ob er einen Bund mit unseren Eltern geschlossen hat. Oder ob er einen Bund mit unseren Vorfahren geschlossen hat. Die Frage ist, hast du einen Bund mit Gott geschlossen? Oder hat Gott mit dir einen Bund geschlossen? Und darauf kommt es doch an, dass du das Licht hast, dass das Licht in dich hineinscheint und von dir auch wieder Licht ausgeht. Nun, das Volk Gottes war nun in der Wüste. Und wie war es dort in der Wüste? Da könnte man viel dazu sagen. Ich habe einige Punkte, die mir so persönlich wichtig geworden sind, die ich auch hier wiedergeben möchte. Also das Erste, Gott gab sein Gesetz. In Ägypten gab es auch Knechtschaft, gewisse Gesetze, sie mussten arbeiten bis zum Umfallen. Und Gott hat sie gerettet, er hat sie hinausgeführt, aber sie waren jetzt keine Gesetzlose, sondern Gott gab ein Gesetz. Und darum auch wir, wenn wir zu Gott gefunden haben, wenn der Herr uns reingewaschen hat, Gott gibt uns das Gesetz ins Herz. Das Gesetz der Liebe, sein Wort, das Gesetz Christi, das ist das Erste. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, 4. Mose 5, die Verse 1 bis 4. Und der Herr redete mit Mose und sagte, gebiete den Kindern Israels, dass sie alle Aussätzigen und alle, die einen Ausfluss haben und alle, die an Toten unrein geworden sind, aus dem Lager schicken. Männer wie Frauen sollt ihr hinausschicken, vor das Lager hinaus sollt ihr sie schicken, damit sie nicht ihr Lager verunreinigen, worin ich mitten unter ihnen wohne. Und die Kinder Israel taten so und schickten sie vor das Lager hinaus, wie der Herr zu Mose geredet hatte, so taten die Kinder Israel. Also alles, was unrein war, in welcher Form auch immer, das musste hinaus aus dem Lager. Und so ist es auch heute noch. Nicht, dass man hinaus muss aus diesem Gebäude, aber wenn Unreinheit da ist, gehört man nicht zum Volk Gottes. Man ist nicht Teil des Volkes Gottes. Man kann es sich schönreden, aber es ist so. Man ist getrennt von Gott. Und wenn es die kleinste Sünde ist, Sünde trennt von Gott, man ist unrein und man gehört nicht dazu. Was mir noch wichtig wurde, Gott sorgte für sein Volk. Er gab ihnen Wachteln zu essen, er gab Manna, jeden Tag aufs Neue. Sie mussten gehen, jeden Morgen und für sich sammeln, jeder für sich, jeder so viel für einen Tag, wie es reichte. Also der Herr, er sorgte für sein Volk, aber ist es das, was der Herr verheißen hatte? Als er sie in Ägypten hinausführen wollte, war es das? Es war nicht so. Wir lesen in 2. Mose 3, Vers 8. Und ich bin herniedergefahren, um sie aus der Hand der Ägypter zu retten und sie aus diesem Land hinauszuführen in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen, an den Orten Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Also ich will sie in ein Land führen, in ein weites Land, in dem Milch und Honig fließt. Also von Manna war hier nicht die Rede. Das war nicht das, was Gott im Eigentlichen vorhatte mit ihnen. Wir müssen so sagen, oder wir können es vielleicht so sagen, ist vielleicht ein bisschen ungeschickt, aber die Wüste, die war so ein Zwischenort. Sie waren gerettet, aber es war nicht das, was Gott geben wollte. Und ich musste auch so an den Psalm 23 denken. Und mir ist es so wieder aufgefallen, wenn wir uns mit einem Thema in der Bibel beschäftigen, stoßen wir auf ein Wort und es wird uns groß und wichtig. Dann beschäftigen wir uns mit einem anderen Gedanken und kommen aufs gleiche Wort. Und so finden wir in einem Wort so viele Anwendungen. Das ist so eine Vielfalt. Und ich muss an den 23. Psalm denken. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Kein Mangel, sondern volle Genüge. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Nicht von Wüste die Rede, von Wasser, von Weide ist die Rede. Und dann weiter zum Schluss. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir übervoll ein. Das Öl, ein Bild auf den Heiligen Geist. Gesalbt mit Öl, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Du schenkst mir voll ein, das ist von Überfluss die Rede und nicht von wenig, dass es vielleicht gerade so reicht. Was noch? Der Kampf gegen die Amalekiter. Sie waren gerade hinausgekommen aus Ägypten und schon kommt das nächste. Der Kampf gegen die Amalekiter, war das der Sinn Gottes, jetzt aus Ägypten hinauszuführen und gleich in die nächste Schlacht, in den nächsten Krieg, in das nächste. Und wir wissen um die Begebenheit, wie Mose auf den Berg stieg und die Hände emporreckte, zum Herrn betete. Und solange er die Hände erhoben hatte und betete, solange siegte Israel. Und wenn er müde wurde, die Arme nach unten sackten, dann waren die Amalekiter auf dem Vormarsch, sodass Aaron und Hur auch gehen mussten, um Mose zu stützen, damit auch die Amalekiter in die Flucht geschlagen werden konnten. Amalek, ein Bild auf das eigene Ich, auf die Erbsünde, auf die bösen Neigungen. Und es ist so, wenn wir aus Ägypten hinausgeführt wurden, wir sind gerettet und dann kommt das eigene Ich, das uns zu Fall bringen will. Aber Gott sei Dank, wir brauchen nicht fallen. Der Herr, wenn wir im Gebet zum Herrn kommen, es ist ein großer Kampf. Es ist immer wieder ein großer Kampf, jedes Mal, wenn Amalek anrennt. Aber mit Gottes Hilfe können wir Sieg darüber haben und dafür können wir auch dankbar sein. Aber auch das wieder war nicht der Plan Gottes. Wir lesen 2. Mose 17, Vers 14. Das war nach diesem Kampf. Und der Herr sagte zu Mose, schreibe das zum Gedächtnis in ein Buch und lege es in die Ohren Josuas. Also etwas Wichtiges. Gott hat oft zu Mose gesprochen. Jetzt sagt er hier, schreibe das in ein Buch zum Gedächtnis und erinnere Josua immer wieder dran. Denn ich will das Andenken Amaleks unter dem Himmel austilgen. Das war der Plan Gottes. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja wann denn? Und dazu wollen wir 5. Mose lesen, Vers 25. 5. Mose, Vers 25, die Verse 17 bis 19. Gedenke, was dir die Amalekiter taten auf dem Weg, als sie aus Ägypten zogt, wie sie dich auf dem Weg angriffen und deine Nachzügler schlugen, alle die Schwachen hinter dir, als du müde und matt warst, und sie Gott nicht fürchteten. Also hier schon mal das Erste. Das ist eine große Gefahr, wenn wir aus Ägypten hinausgeführt wurden, wenn auf einmal der Eifer nachlässt, der Hunger nachlässt, das Sehnen nachlässt, wenn wir müde werden und matt werden und so hinten dran mitkommen. Das ist eine Gefahr. Wir werden fallen, denn die Nachzügler, die werden zuerst geschlagen. Das war schon immer so. Auch in der Geschichte sehen wir das immer wieder. Wenn der Herr, dein Gott, dich zur Ruhe bringt, vor allen deinen Feinden ringsumher, im Land, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe gibt. Geschwister, was ist das für ein Land? Was ist das für eine Ruhe, wohin der Herr führen möchte? Was ist das für ein Erbe? Das ist Kanaan. Um es einzunehmen, so sollst du das Gedächtnis der Amalekiter unter dem Himmel austilgen. Vergiss es nicht, sagt Gott. Vergiss es nicht. Das gehört dazu, Kanaan, Einzug und die Amalekiter werden ausgetilgt. Das war der Plan Gottes und das ist auch heute noch der Plan, den der Herr hat. Der Herr, er möchte in das Land der Ruhe führen, wo man Ruhe hat vor sich selbst, Ruhe vor dem eigenen Ich, von den eigenen Neigungen, Ruhe davon. Was fällt noch auf? Ich möchte keine Schriftstellen aufführen, wir wissen es. Sie haben gemurrt. Sie waren unzufrieden, die Unzufriedenheit. Sie haben immer wieder versagt. Weiter die Wolkensäule und die Feuersäule. Die beiden Säulen, die das Volk Israel führten, die vorangingen. Die eine bei Nacht, die andere am Tag. Das Wort Gottes und der Geist Gottes, sie möchten uns weiterführen. Haben wir uns zum Herrn gewandt, dienen wir dem Herrn, haben wir uns bekehrt, dann sind die zwei da, um uns weiterzuführen, Schritt für Schritt. Und so war es auch hier, es waren immer wieder Pausen und so Schritt für Schritt wurde das Volk weitergeführt. Wohin? Wohin wurde es geführt? Nach Kanaan. Das war der Weg, das war das Ziel dieser beiden Säulen, die vorausgingen. Dahin wollten sie Israel führen, nach Kanaan, in das Land, wo Milch und Honig fließt. Und sie führten sie auch bis an den Jordan. Und der Jordan wieder ein Bild auf das Blut Christi. Man wieder durch diese Erfahrung, durch Christus, können wir diese Erfahrung machen. Und dann geschieht etwas Wundersames. Nachdem sie diese lange Reise hinter sich haben, wollen sie nicht über den Jordan. Sie haben Angst. Sie haben Angst, über den Jordan zu gehen. Sie haben so viel gehört von Riesen, von Festungen, von großen Mauern, von Gefahren, die überall herrschen. Und sie verweigern den Einzug nach Kanaan. Nur zwei, Kaleb und Josua. Sie sahen die Herrlichkeit, die dort wartete. Sie sahen den Reichtum und sie sahen Sieg. Und sie glaubten daran. Und sie waren so überzeugt und so leidenschaftlich und sie versuchten, die Volksmenge zu überzeugen von dem, was sie gesehen haben, was sie erfahren haben. Und man wollte ihnen keinen Glauben schenken. Man wollte nicht. Ist das heute nicht auch so? Warum weigert sich der ein oder andere, nach Kanaan einzuziehen? Da ist Überfluss, da ist Reichtum, da ist alles, was wir brauchen. Hat man vielleicht manches gehört, dass man aufgeben muss, dass man sich vielleicht dem Herrn weihen soll, dass man auf was verzichten muss, dass man Entbehrungen hat, dass Gott einen als Werkzeug gebrauchen möchte, dass man ganz im Dienst Gottes stehen soll. Und das macht uns Angst. Aber wisst ihr, Gott würde uns niemals etwas wegnehmen, was gut für uns ist. Er möchte, wenn er uns etwas wegnehmen möchte, dann etwas, was nicht gut ist, und er möchte uns noch Besseres geben. Und wenn das, was wir, woran wir hängen, was uns gut erscheint, was aber in den Augen Gottes nicht gut ist, wie gut muss erst das sein, was in den Augen Gottes gut ist? Und ich möchte das vielleicht mit einem bildhaft irgendwie darstellen. Nehmen wir an, hier steht ein Fass und wir schauen hinein und unten ist so ein bisschen Wasser, abgestandenes Wasser, vielleicht damit wir was gießen können, vielleicht wollen wir es auch trinken. Und wir freuen uns, schauen rein und ja, das Wasser drin, das können wir gebrauchen. Und jetzt kommt Gott und schüttet das Fass aus. Ist doch ungerecht. Aber dann passiert Folgendes. Der Herr öffnet einen Wasserhahn und das Wasser fließt in das Fass. Frisches Wasser, klares Wasser, viel Wasser. Und wir schauen rein und es ist wieder genauso viel drin, wie vorher drin war. Nicht weniger. Und wir schauen wieder rein und das Fass ist halb voll. Und wir schauen rein und das Fass ist gleich voll. Und es fließt und fließt und das Fass fließt über. Und wir können andere Gefäße damit füllen. Andere Gefäße können damit gefüllt werden. Und es fließt immer noch nach. Und es sprudelt über. Und ein Rinnsal entsteht, ein kleiner Fluss, wo andere davon trinken können. Der Herr, er möchte geben. Er möchte die Fülle geben. Und warum sieht man auf die Riesen und sieht nicht auf den Herrn? Warum sieht man auf diese großen Mauern und nicht auf die Kraft des Geist Gottes? Ein Mann sagte so, ein Mann Gottes, mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen. Für Gott ist nichts ein Problem. Mit ihm schaffen wir alles. Warum ist man mit Manna zufrieden, wenn man Milch und Honig haben kann? Und man fängt an zu murren, sich aufzulehnen, hat uns Gott aus Ägypten hinausgeführt, dass wir in der Wüste sterben sollen? So sagten sie. War das der Plan Gottes? War das das Ziel von Gott? Doch niemals. Er hatte etwas viel Besseres vor. Aber es lag nicht an Gott. Es lag nicht an Gott. Und das Resultat war, sie kamen alle in der Wüste um. Der Mangel, den sie hatten, der brachte Unzufriedenheit mit Mose, mit denen, die Mose nahe standen, mit Gott. Und diese Unzufriedenheit, sie brachte Uneinigkeit, Aufbegehren, Widerstreben und zuletzt Verderben und Tod. Und auch heute ist manch einer unzufrieden, unzufrieden mit Gott, mit Jesus, so wie der Heilige Geist führt, unzufrieden, unzufrieden mit dem Wort Gottes, mit den Wahrheiten in Gottes Wort, unzufrieden, mit dem Werk Gottes, unzufrieden, mit den Gemeinden, unzufrieden, mit den Geschwistern, unzufrieden, mit den Predigern, unzufrieden, mit allem und mit jedem, unzufrieden. Man hat, aber man hat nicht, um vollkommen glücklich zu sein und zufrieden zu sein. Und ich dachte so an das Lied, ich bin ganz im Herrn zufrieden. Das ist doch etwas anderes. Ich bin ganz im Herrn zufrieden. Nur zwei von vielen hunderttausend blieben am Leben, Kaleb und Josua, weil sie sich danach ausstreckten, nach dieser Erfahrung nach Kanaan. Sie sehnten sich danach und der Herr, er erhörte sie. Er lässt es den Aufrichtigen gelingen. Und es ist ja so, Kaleb und Josua, sie haben das alles doch auch gesehen. Sie haben auch die Riesen gesehen. Sie haben auch die Städte gesehen. Die riesigen Mauern haben sie gesehen. Aber sie sahen den Sieg, den sie im Herrn haben würden. Sie glaubten den Verheißungen Gottes. Es ist der Wille Gottes, dass du nach Kanaan eingehst. Es ist der Wille Gottes für einen jeden Einzelnen, sonst wirst du in der Wüste umkommen. Der Herr hat etwas Besseres ersehen. Und das Lied, das wir vorher gesungen haben, Herrliche Heiligkeit, ein Jubellied auf diese Erfahrung, Botschaft der Bibel, göttliche Fülle im Reichtum der Gnade, herrliche Schönheit, ganz frei von dem Übel, glänzet in himmlischer Reinheit so klar, kostbarster Schmuck, Krone des Schöpfers, Bildnis des Sohnes. Was sind das für herrliche Worte? Bildnis des Sohnes. Ach, dass doch Christus in uns Gestalt haben möchte. Manches wäre anders, manche Probleme wären nicht, wenn das so wäre, wenn das überall so wäre. Bildnis des Sohnes, Zierde des Himmels. Man meint, dass der Schreiber keine Worte findet, die herrlich genug sind, diese Erfahrung zu beschreiben. Botschaft der Bibel, ja, das Wort Gottes und der Geist Gottes, die wollen dahin führen. Ein jedes Kind Gottes. Und ich muss gerade so dran denken, ich lese gerade ein Buch von George Whitefield. Ich weiß nicht, ob wir ihn kennen. Es wäre gut, wenn wir ihn kennen. George Whitefield. Und es war um das 17. Jahrhundert rum, 1700. Und es war eine schlimme Zeit. Von Sünden war alles zu finden, von der kleinsten Lüge bis Totschlag. Man war dem Alkohol verfallen. Es heißt so, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber dass zu dieser Zeit in London jedes zehnte Haus ein Wirtshaus war, eine Kneipe. Aber so können wir uns vorstellen, was so los war. Es wurden Gesetze erlassen, die die Menschen den Sünden noch mehr bestärkten. Geistlichkeit war gar nicht vorhanden. Die Kirchen, sie waren leer. Und die, die was dort Pfarrer waren, die haben selber den Sünden gefrönt. So eine Zeit war es. Und in diese Zeit wurde George Whitefield hineingeboren. Und er hatte so dieses Sehnen, er hat das alles gesehen, er hatte so das Sehnen, dass ich möchte Gott dienen. Ich möchte Gott dienen von ganzem Herzen. Und er ging dann auch auf entsprechende Schulen und dann war er, ich weiß nicht, 17, 18 und er bemühte sich so. Er wollte Gott dienen. Und er las eine Bibel, er betete jeden Tag. Jeden Sonntag ging er in die Kirche, wie es damals üblich war, um das Abendmahl zu halten. Und irgendwie, das befriedigte er nicht. Und dann hat er gedacht, ich muss noch mehr tun. Noch mehr, damit Gott sich mir zeigen kann. Und ich werde einen Tag fasten. und hatte jede Woche einen Tag gefastet, einige Wochen lang, und es tat sich nichts. Ein zweiter Tag je Woche, auch noch. So ging es wieder ein paar Wochen, dann einen dritten Tag und letztendlich wochenlang 4 Tage in der Woche gefastet, dass er sich fast zu Tode gehungert hat. So ein Sehnen war nach Gott. Und die Ärzte wussten schon nicht mehr, was sie mit ihm machen sollen. Und auf einmal offenbarte sich ihm Gott. Und er erlebte Gott. Er erlebte die Sündenvergebung. Und einige Monate später, schreibt er so in seinem Tagebuch, ich kann es nicht wortwörtlich so sagen, aber Herr, hier bin ich. Nimm mich. Gebrauche mich. So wie du es haben willst, so führe mich. Ich bin ein Opfer auf dem Altar, verzehre mich mit deinem Feuer, lass mich ein brennendes Feuer sein. Und Gott konnte ihn gebrauchen, um eine riesige Erweckung in England und in Amerika zu beginnen. Ich weiß nicht, ob es Millionen waren, aber Hunderttausende von Menschen, die Gott fanden. Wie konnte so ein Mann, so ein junger Mensch, in so einer bösen Zeit, in der er lebte, nicht nur Gott finden, sondern sogar das zweite Gnadenwerk erlangen? Es war nur das Wort Gottes und nur der Heilige Geist, die ihn dahin führen konnten. Und so ist es auch heute noch. Wir können viel reden oder was auch immer, aber das Wort Gottes und der Heilige Geist, die zwei, sie müssen uns persönlich dahin führen, wenn wir noch nicht dort sind. Die zwei müssen uns hinführen. Und was ist, wenn du sagst, also die zwei Säulen, ich weiß nicht, ich habe mich vor vielen Jahren bekehrt und ich habe jetzt nicht so das Empfinden, dass mich das Wort Gottes da irgendwie hinführen will oder dass der Heilige Geist mich irgendwo hinführen will. Wenn das wirklich so ist, dann musst du dich prüfen. Dann musst du dich prüfen. Entweder bist du lau, träge geworden, bist vielleicht hinten dran im Zug und läufst Gefahr, geschlagen zu werden. Oder aber du bist in Ägypten. Entweder wieder in Ägypten oder immer noch in Ägypten. Es ist der Wille Gottes, dass ein jedes Kind Gottes diese Erfahrung macht. Es gibt keine Ausnahme. Israel war in der Wüste unzufrieden und auf einmal wurden die Fleischtöpfe von Ägypten wieder so schmackhaft. Und vielleicht 4. Mose 11, Vers 4 bis 6. Das hergelaufene Volk unter ihnen war lüstern geworden und da weinten auch die Kinder Israel wieder und sagten, wer hat uns Fleisch zu essen gegeben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen und an die Gurken, die Melonen, den Lauch, die Zwiebel und den Knoblauch. Aber jetzt ist unsere Seele matt, denn unsere Augen sehen nichts als das Manna. Unzufrieden mit dem, was man hat. Es sind Kämpfe da, es sind Schwierigkeiten da, man ist unzufrieden und man schaut zurück. Man schaut zurück nach Ägypten, statt vorwärts zu schauen und zu sehen, was der Herr bereitet hat in Kanaan. Köstliche Früchte, Reichtum, die Fülle. Und wir haben das schon so oft betrachtet, was der Herr alles bereitet hat. Ein paar Stichworte, vollkommene Freude, dann vollkommen eins zu sein. Das ist mir wieder, als ich das gelesen habe in Johannes 17, so wichtig geworden. Jesus hat gebetet für die Einheit und dann heißt es, dass sie vollkommen eins seien. Also nicht nur eins, sondern vollkommen eins. Und die Erfüllung, die war zu Pfingsten. Dann völlige Liebe, Römer 5, Vers 5. Der zweite Teil. Römer 5, Vers 5, zweiter Teil. Denn die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Es ist gut, wenn du dich bemühst, Liebe zu üben, aber der Geist Gottes, er möchte uns anfüllen, bis an den Rand mit Liebe. Liebe, und wo diese Liebe ist, da ist der Geist Gottes. Und wo diese Liebe nicht ist, da ist auch nicht der Heilige Geist. Und vielleicht sehnst du dich danach, nach dieser Liebe, nicht nur Gott gegenüber, auch der Gemeinde gegenüber, den Geschwistern gegenüber, einem jeden Menschen gegenüber. Und was hast du? Hast du vielleicht Bitterkeit im Herzen, wenn du an deinen Bruder denkst? Bist du vielleicht unzufrieden, wenn du über die Gemeinde nachdenkst? Hast du vielleicht ein unfreundliches Herz? Ach, wenn ich manchmal manche Geschwister begrüße, dann bin ich manchmal so richtig auf der Suche, ob ich in ihrem Gesicht vielleicht die Spur eines Lächelns entdecken könnte. In den Augen ein kleines Glitzern. Ach, Unzufriedenheit, Unfreundlichkeit. Man ist doch selbst unglücklich. Wie ganz anders ist es, wenn Gott mit dieser Liebe erfüllt, bis zum Rand, dass es überfließt, dann können wir gar nicht anders, als einander zu vergeben, falls irgendetwas irgendjemand gemacht hat. Wir können gar nicht anders, als den Bruder zu umarmen und ihm die Liebe zu zeigen. Tiefer Friede, große Siege, Kraft. Kraft, nicht versagen. Kraft, damit wir Sieg haben können in allen Dingen. Du hast Leben, aber hast auch volle Genüge. Hast du vollkommenes Leben. Und der Geist, er will vollkommen machen. So ist es verheißen und so wird es sein. Und ich möchte noch auf eins eingehen. Mose 4, Vers 14, einen etwas längeren Abschnitt lesen. Es war jetzt so, ab Vers 1, Mose 4, Vers 14, nachdem die Kundschafter geschildert haben, wie alles ist, da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, und das Volk weinte in dieser Nacht. Alle Kinder Israel murrten gegen Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen: Ach, dass wir in Ägypten gestorben wären oder noch sterben in dieser Wüste. Warum führt uns der Herr in dieses Land, damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden? Ist es für uns nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Und einer sagte zum anderen: Lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Mose und Aaron aber fielen auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Kinder Israel. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel: Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht vom Herrn ab und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir wollen sie wie Brot fressen. Ihr Schutz ist aber von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Da sagte die ganze Gemeinde, man sollte sie steinigen. Weiter. Wie reagiert nun Gott? Vers 22 und 23. Das sagt jetzt Gott selber. Alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe, und mich nun 10-mal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben, also sie haben die Stimme gehört. Sie haben die Stimme gehört, aber sie sind nicht nachgefolgt. Sie waren keine gehorsame Schafe. Von denen soll keiner das Land sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Auch keiner soll es sehen, der mich verachtet hat. Gott hatte sich ihnen offenbart, sie hatten ihn erlebt. Sogar schon in Ägypten haben sie den Herrn erlebt und noch mehr in der Wüste. Und sie haben ihn versucht und sie haben ihm nicht gehorcht. Der Herr wollte sie weiterführen und sie haben sich quergestellt. Aber mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist und er mir völlig nachgefolgt ist, den will ich in das Land bringen, in das er gekommen ist, und seine Nachkommen sollen es besitzen. Ein Schaf, das nachgefolgt ist, er hatte einen anderen Geist. Was haben wir für einen Geist? Haben wir auch diesen Geist Kalebs? Dieses Sehnen nach mehr? Sind wir bereit, uns von Gott weiterführen zu lassen? Sehen wir den Sieg mit Gott? Oder gehören wir zu denen, Haben wir vielleicht den Geist der anderen, die das alles nicht sahen und die nicht gehorchen wollten? Und wie oft hat Gott vielleicht schon zu dir geredet? Er wollte dich weiterführen und du hast nicht gewollt. Du bist kein Schaf. Du hast gehört, aber du bist nicht gefolgt. Vielleicht denkt der ein oder andere sogar an Ägypten. Und wenn du ungehorsam bist oder wenn wir ungehorsam sind, dann werden wir zu Fall kommen. Der Herr möchte die Fülle geben. Er hat es verheißen. Und ein letztes Bibelwort, mit dem wir auch schließen wollen. Lukas 11, Vers 13. Der zweite Teil. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Das ist der Weg, der einzige Weg, zum Herrn zu kommen und ihn darum zu bitten, um den Geist, dass er einen erfüllen möchte. Und das ist überlebensnotwendig für die Kinder Gottes. Und es ist wichtig und es ist gut. Und Gott, er möchte uns das Gute geben. Und er wünscht sich, dass wir uns auch dafür öffnen. Jesus ist nicht nur gekommen, nicht nur dafür gestorben und auferstanden, dass wir das Leben haben, auch dafür. Aber er ist auch gekommen, gestorben und auferstanden, damit wir volle Genüge haben, das völlige Leben und das vollkommene Leben. Der Herr möge auch das Wort an uns segnen. Amen.